Radio SRF.
Der Stillstand der öffentlichen Verwaltung in den USA macht der Schweizer Wirtschaft bisher kaum zu schaffen. Aber was, wenn das Land seine Rechnungen nicht mehr bezahlt? Martin Naville, Chef der Handelskammer Schweiz-USA, ist besorgt. In nur etwas mehr als 2 Wochen haben die USA ihre Schuldengrenze erreicht. Sollten sich die Politiker in Washington nicht auf eine Anhebung dieser Grenze einigen können, dann würden die USA zahlungsunfähig. Und das hätte Konsequenzen für die Weltwirtschaft. Die Politiker, die die Zahlungsunfähigkeit ihres Landes abwenden müssten, sind dieselben, die sich jetzt nicht auf ein Budget einigen konnten. Martin Naville fragt sich, ob sie das schaffen. Gestern war er in New York. Susan Brunner hat mit ihm telefoniert.
Das Tagesgespräch.
Martin Naville, Sie sind zurzeit in New York. Der Stillstand von der Verwaltung, wo jetzt losgegangen ist, spüren Sie den? Ist der ein Gesprächsthema?
Ja, es ist schon ein bisschen ein Gesprächsthema, dass die Leute, sagen wir, das kommentieren, vor allem das politische Umfeld, Blockaden und auch das unsinnige Vorgehen, das in Washington passiert ist. Es ist aber nicht ein riesiges Thema. Ich glaube, am besten sieht man es am New York Times. Also der Government Shutdown hat so einen Viertelseite auf dem Titelblatt bekommen, nicht mehr. Und das zeigt auch vielleicht die Wichtigkeit von dieser ganzen Sache im amerikanischen Umfeld.
Das heisst, im Moment glaubt ja noch nicht wirklich jemand daran, dass das eine Ewigkeit könnte gehen oder so, aber wenn Sie eben Geschäftsleute treffen, dann redet man schon davon.
Ja, wir reden mehr davon, was kommt jetzt. Das letzte Mal ist es 26 Tage gegangen und das Mal ist es 17 Tage. Ist ein Entscheid notwendig im Kongress über die Erhöhung der Schuldengrenze. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte, dass man gleichzeitig eben einen Government Shutdown hat und eine Schuldenobergrenze notwendig wird, eine Erhöhung. Und es ist mehr die Frage, was passiert in den nächsten 17 Tagen. Kann man das lösen und dann trotzdem noch bei der Schuldenobergrenze zu einer Lösung kommen? Oder kommt es da wirklich zum Perfect Storm? Das ist eigentlich die Diskussion weniger Government Shutdown per se.
Und wie erleben Sie das, Herr Naville? Hat man noch Verständnis für die Politiker oder ist doch auch ein Verständnis um, für was das alles ausgelöst hat und über das möchte ich dann noch reden?
Ich glaube, ein grosses Verständnis ist da. Ich meine, in Amerika ist das Ganze seit vielen Jahren relativ dysfunktional mit ein bisschen schlimmeren und ein bisschen weniger schlimmen Momenten. Es ist, sagen wir, erwartet von Washington, dass man da nicht sehr konstruktiv miteinander schafft, sondern sehr kontrovers miteinander streitet. Es sind ein paar doch überrascht, dass es so weit gekommen ist, aber es ist also nicht die riesen Überraschung. Die Meinung, vor allem für die Wirtschaftsleute über den Kongressprozess und die Leute, die im Kongress sitzen, ist schon nie sehr hoch gewesen und heute ist noch ein bisschen tiefer.
Macht nicht gerade eine gute Gattung für eine Supermacht, oder?
Nein, überhaupt nicht, aber ich glaube, das ist halt die amerikanische Demokratie hat das so eingebaut mit den beiden Parteien, wo eine Trennung ist zwischen dem Parlament, also dem Kongress und dem Weißen Haus, legislativ, exekutiv und eben zwei starke Parteien, die halt per Definition immer im Wahlkampf sind, im Repräsentantenhaus in unserem Nationalrat, werden alle 2 Jahre Wahlen geführt und darum ist eigentlich ein permanenter Wahlkampf, permanente Streiterei. Das Einzige, was gleich bleibt, ist, wenn man sagt, es ist nie so schlimm gewesen wie heute, aber es ist natürlich schon immer so schlimm gewesen. Es ist eine dysfunktionale Politik, die aber bis jetzt eigentlich sich immer wieder zusammenraufen
konnte. Sie haben es angesprochen, Mitte 90er Jahre ist die Verwaltung tatsächlich mal stillgestanden, über 3 Wochen lang. Das ist also gerade 2-mal gewesen, aber ein Teil ist so vor Weihnachten, über Weihnachten, Neujahr gegangen. Und von dort her kommen auch zum Teil die Schätzungen, was etwa die Schäden könnten sein. Mindestens 800'000 Leute, die keinen Lohn überkommen, die Zwangsferien haben, dann sagt man, das kostet etwa 1 Milliarde pro Woche. Moody's haben irgendwie gesagt, 50 Milliarden, wenn das 3 bis 4 Wochen dauern würde. Das wären etwa die Stürme Katrina und Sandy zusammengerechnet, was das für Schäden angerichtet hat. Sie sagen, in der New York Times ist das nicht so gross. Also diese Schäden, das macht einem nicht so Sorgen, wenn man jetzt in Wirtschaft tätig ist.
Nein, die Schäden sind nicht so dermassen massiv. Ich glaube, es sind vor allem Schäden, die auf der sozialen Seite sind. Es wird vor allem über die Minderbemittelten, die Benachteiligten, wird stärker treffen als andere. Und das ist auch das Dramatische daran, dass eigentlich dann eben Pflegefälle und Leute, die eben Foodstamps brauchen, von dem getroffen werden. Ich glaube, die Schäden, die kann man relativ schwierig ausrechnen, weil meistens kommt nach so einer Krise kommt wieder ein kleiner Boom. Und auch im 96 gibt es eine starke Theorie, die sagt, als Ganzes hat es eigentlich keinen Schaden gemacht. Man sieht auch die Börsen heute rund um die Welt sind Börsen eher positiv. Man wartet jetzt gerade die Eröffnung für die New Yorker Börse. Im 96 ist auch die Börse eher positiv verlaufen als negativ. Ich glaube, per Definition ist das also nicht ein Schaden, der einen längerfristigen wirtschaftlichen Schaden wird bringen, sofern man das in den nächsten, sagen wir vielleicht 10 Tagen oder so, könnte lösen. Wenn es dann wirklich länger geht, dann wird es schwierig. Es ist wie wenn man die Schnur verhalten, die ersten 30 Sekunden ist nicht so ein Problem und dann wird es aber immer schwieriger.
Und das wird vor allem schwierig, eben, Sie haben es selber angesprochen, soziale Auswirkungen oder Leute, die von einem Lohn zum anderen leben müssen und 2 Wochen jetzt allenfalls müssen warten, bis sie überhaupt bezahlt werden.
Das ist richtig, es sind ja noch mal 1 Million Leute, die werden arbeiten, aber kein Salär werden bekommen. Und dann sind es vor allem über Leute, die abhängig sind von irgendwelchen Spitex-Diensten, von irgendwelchen Nahrungsmitteldiensten und so weiter. Dort wird massiv eingeschränkt werden. Die Hoffnung ist, dass dann in Amerika ist das Volontariat ist ja sehr, sehr weit verbreitet, dass also das irgendwelche Kirchen und andere Organisationen werden aufnehmen und halt sich um die Leute kümmern. Aber sagen wir, die Disruption vom normalen Leben, also die Störung vom normalen Lebensprozess wird vor allem für die Minderbemittelten natürlich relativ stark sein.
Martin Novil, in Ihren Augen, wer ist denn die Schuld jetzt an diesem Drama?
Es braucht immer 2 zum Tanzen. Das ist Amerika zusammen, die 2-2-Tango. Es ist klar, man redet da von einem perfekten Sturm von 3 Elementen. Ein ist halt der politische Streit, der immer stattgefunden hat in den letzten 5 Jahren, wo die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien nicht funktioniert, und zwar aus beiden Seiten. Es ist auch aus dem Weißen Haus. Also der Obama hat sehr stark an den Republikanern vorbei regiert, mit über 1000 Executive Orders in den letzten 5 Jahren. Normalerweise haben die Präsidenten so 10 von denen gemacht. Das sind so ein bisschen notrechtähnliche Befehle aus dem Weißen Haus. Auf der anderen Seite haben wir bei den Republikanern haben wir doch ein paar absolute Extremisten in den Tea Party, wo das Ganze vergiftet. Ich glaube, das ist das erste grosse Problem. Das zweite ist, es ist zusammengekommen, also heute auf den 1. Oktober, der Start vom Finanzjahr und gleichzeitig der Start von dem Obamacare, also von den Agenturen, die für den Staat die Krankenversicherungen würden anfangen unterzeichnen. Und drittens haben wir schon ein steigendes Problem von der Verschuldung. Es haben doch sehr viele Leute rechts und links in Amerika grosse Sorgen, dass man einfach jedes Jahr 1000 Milliarden Schulden obendrauf tut. Und das ist einfach so ein bisschen Perfect Storm, dass alles zusammengekommen ist. Jetzt ist klar, meistens ist die Opposition schuld, dass das eskaliert, das sind die Republikaner. Aber die Demokraten haben auch nicht sehr viel gemacht, um die Eskalation zu stoppen. Beide Parteien hoffen sich aus dem massiven Krach einen politischen Vorteil für die Wahlen nächstes Jahr. Und das ist eigentlich doch sehr bedenklich, dass da sagen wir, staatstragende Elemente im Moment weitgehend fehlen.
Nehmen wir das ein klein auseinander. Ich fange mal bei den Republikanern an. Sie haben ja 2008 und 2012 hätten sie eigentlich lieber einen Republikaner im Weißen Haus gehabt. Aber die Politik von Obama, die eigentlich Krankenversicherung für alle, verstehen Sie, dass die Republikaner oder ein Teil der Republikaner einfach sagen, nein, das wollen wir so nicht und dann lieber das nicht und dafür auch kein Budget?
Ja, es hat schon ein bestimmtes Verständnis, weil Obamacare ist ja nur ein Element aus einer Regierung, die sagen wir, das Axiom hat, dass die Regierung alles muss machen. Und Obamacare wird eine sehr teure Sache. Ich meine, der Obama sagt, es ist kostenneutral, aber nur indem man massiv die Steuern erhöht. Und es ist klar, dass Obamacare ist jetzt also als Symbol für eine Regierung, die eben jedes Jahr 1000 Milliarden Schulden anhäuft, wo relativ wenig bereit ist, eben auch etwas einzusparen, sondern einfach sagt, der Staat muss alles machen, dass es allen gut geht und kostet es, was es wolle. Und sagen wir so, eine bestimmte Gegenreaktion, es kann nicht sein, kostet es, was es wolle, und es kann nicht sein, dass die Schulden massiv ansteigen. Wenn man einfach vergleicht, vor 10 Jahren hat Amerika weniger Staatsschulden gehabt als die Schweiz und heute mehr als doppelt so viel, das ist eine Periode von 10 Jahren. Das hat angefangen unter dem Bush, aber die letzten 5 Jahre unter dem Obama hat sich das noch beschleunigt, die Entwicklung. Und darum ist auch klar, dass da viele Leute sagen, jetzt fertig. Und Obamacare ist einfach so ein Symbol für die Ausgabefreudigkeit von einem Staat. Und darum ist ein bestimmtes Verständnis auch für die Republikaner, aber natürlich in einer unglaublich dysfunktionalen Art und Weise.
Jetzt muss ich Sie kurz fragen, als Schweizer, wir, die eine Krankenversicherung haben, eine obligatorische, befremdet Sie das nicht manchmal, wenn Sie in den USA sind, dass das irgendwie in den USA nicht möglich ist?
Wissen Sie, es ist natürlich nicht nur in Amerika nicht möglich, es sind 15% nicht krankenversichert. Es gibt noch viele Länder auf der Welt, wo das nicht ist. Und wahrscheinlich ist es eine Notwendigkeit. Die Frage ist aber nicht, haben oder nicht haben. Die Frage ist, wie haben. Und so wie das jetzt in Amerika geregelt ist, ist das schon eine sehr, sehr teure Sache. Und eben einer der Republikaner, und zwar nicht ein Extremist, hat gesagt, wir könnten mit einem Regierungsunterbruch leben. Weil das kann man wieder korrigieren, Obamacare kann man nicht mehr korrigieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Sache, ist, die Amerikaner haben so einen Spruch, der heisst, too much of a good thing is too much of a good thing. Also zu viel von etwas Gutem ist wirklich zu viel, oder? Und Obamacare geht wahrscheinlich in die Reihen rein, wo man hat, will etwas Gutes erreichen, aber einfach, es hat zu viel dafür, es kostet zu viel Geld und es ist etwas, wo wegen der demografischen Entwicklung in den nächsten 20 Jahren massiv teurer wird. Und da einfach ein paar Leute dann Gegensteuer geben, ist nicht völlig unverständlich. Also es ist nicht gegen Krankenversicherung für die 15%, die nicht krankenversichert sind, sondern es ist gegen eine überschwängliche Staatsausgabe, um ein gutes Ziel zu erreichen.
Ich komme zurück zu den Schulden, weil dort hat man ja auch George Bush hat man vorgeworfen, er habe die Verwaltung enorm aufblasen und natürlich auch Schulden gemacht oder auch für Kriegführer und so weiter. Also dort geht ja der Ball wahrscheinlich immer ein bisschen hin und her zwischen Demokraten und Republikanern.
Das ist richtig, ich meine, das sind beide Schulden. Also in den letzten 10 Jahren sind die Schulden massiv auf. Die ersten 5 Jahre haben das die Republikaner gemacht. Jetzt in den letzten 5 Jahren sind die Demokraten am Ball gewesen und haben die Entwicklung noch beschleunigt, wenn wir eigentlich hätten müssen anfangen, den Hahn zuzudrehen. Ich glaube, auch da kann man nicht einer Partei oder der anderen die Schuld geben. Es ist im Moment eine Partei im Weißen Haus und das ist echt die Partei, die staatstragend sein sollte, die anfangen, die Schuldenanhäufung anfangen ein bisschen verlangsamen und da hat es eben keine Evidenz. Und darum hat es bestimmt das Verständnis, dass bei den Republikanern auch ein paar sehr geistig gesunde Elemente eben wollen anfangen zu bremsen, dass der Staat nicht einfach kann unendlich viel ausgeben kann. Ich glaube, das ist auch da, wo man die Schuld wirklich beiden Parteien zuteilt. Das ist nicht eine einseitige Schuld.
Also sagen Sie eigentlich, der Präsident Obama kann den Republikanern entgegenkommen, indem er sagt, ja gut, wir vermögen es nicht, fertig damit. Das ist ja doch ein Wahlversprechen gewesen, das er gemacht hat.
Ja, fertig damit ist natürlich sicher nicht. So etwas wie Obamacare braucht es. Das hat es braucht seit langem nicht mehr in Amerika. Es ist gut, dass man jetzt das macht. Die Frage ist einfach, wie. Im Moment ist es für beide Parteien sehr schwierig. Also es sind gestern vorgefallen, Erpressung, Bananenrepublik, Spinner, Geiselnahme, Erpressung, also was man auch immer alles will. Also im Moment ist man nicht sehr stark auf der Zusammenarbeit zwischen den Parteien, sondern im Moment versuchen beide Parteien den anderen die Schulden zu schieben und so den populären Wettkampf, den Popularitätswettkampf zu gewinnen. Das heisst, im Moment wäre es sehr schwierig für den Präsident Obama auf Gegenseite zuzugehen und ich glaube, er hofft mehr, dass es bei den Republikanern ein paar Leute gibt, die werden ausscheren und dass er wieder Recht bekommt am Schluss. Aber das ist also noch lange nicht gegessen.
Das heisst eigentlich ein Machtkampf und dieser Machtkampf die gibt es ja zwar auch immer wieder. Eben der Bill Clinton hat Ähnliches auch so gehabt. Ist das auf Dauer, wenn die Gräben so gross sind, eine Gefahr für die Weltwirtschaft?
Ich glaube, es ist ganz klar, im Hintergrund ist eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Auf der anderen Seite, Amerika hat die Gräben immer gehabt, die Machtkämpfe sind immer passiert. Also wir haben im 82 einen massiven Kampf gehabt, wir haben im 96 einen massiven Kampf gehabt, wir haben auch jetzt vor 3 Jahren einen massiven Kampf gehabt. Und am Schluss findet man sich dann immer wieder, weil es muss weitergehen. Von dem her, ich bin nach wie vor sehr positiv, dass wir auch da wieder eine Lösung finden und dass das ganze System mehr gestärkt wird rauskommen als vorher. Aber das Mal hat es doch ein höheres Risiko, weil eben hinter dieser Budgetdiskussion eben auch noch die Schuldenbremse, dass die Schuldenlimite in 17 Tagen ansteht. Und es ist einfach, die Demokratie braucht eine bestimmte Zeit für die notwendige Diskussion und die notwendigen Kompromisse. Und ich befürchte, dass das Mal eben die Zeit nicht wird vorhanden sein bis zum 17. Oktober. Und dass darum das Risiko, das hat dann wirklich jetzt einen Schaden für die Weltwirtschaft, könnte entstehen, ist massiv gestiegen. Aber bin immer noch positiv, dass da am Schluss irgendeine Lösung gefunden werden kann.
Also Sie erwähnen jetzt den 17. Oktober, das ist eigentlich der Tag, wo die USA ihre Schuldenobergrenze erreicht haben. Die Republikaner könnten einfach sagen, mehr Schulden kann das Land nicht machen. Sollen sie das? Ich meine, es gibt ja Argumente dafür, wo man sagen kann, man kann nicht immer mehr Schulden machen.
Das ist richtig. Ich meine, Man kann technisch natürlich sehr viel Schulden machen. Japan hat 2,5-mal so viel Schulden, Staatsschulden wie Amerika. Also das heisst, es gibt kein natürliches Gesetz, das eine Obergrenze bestimmt. Aber ich glaube, sowohl wirtschaftlich wie auch politisch ist Amerika an einem Punkt angekommen, wo man sich das sehr, sehr genau muss überlegen. In 17 Tagen ist es eben viel schlimmer. Wenn die Regierung zugeht, wird einfach vieles rausgeschoben, auf ein bisschen später. Und eben schon wenn man 30 Sekunden Schnuff anhält, dann ist das nicht so schlimm. Die Verschuldungslimite ist natürlich dann viel, viel massiver, weil ab dann zahlt Amerika keine Rechnungen mehr. Und das ist dann natürlich ein massiver Schaden weltwirtschaftlich, der muss verhindert werden. Die Hoffnung ist, dass beide Parteien merken, dass da wirklich mit dem Feuer spielen und dass eine Lösung findet. Weil wenn es da keine Lösung findet, dann ist man wirklich immer politischer Sackgasse. Weil das ist dann der Beweis, dass man, obwohl ein grosses Risiko ist, eben nicht kann sich zu einer vernünftigen Mittelweg finden, eben zwischen den notwendigen Ausgaben, die zu Schulden führen, aber nicht zu massiv. Im Moment ist wahrscheinlich die Schuldenausgabe in Amerika in dieser Form zu massiv und könnte eben zu dem absoluten Showdown führen.
Also man muss vielleicht sagen, es sind fast 17 Billionen Dollar Schulden. Das sind etwa 148'000 Dollar pro Steuerzahler. Also nicht pro Bürger, sondern pro Steuerzahler, wo man verschuldet ist. Wenn Sie jetzt sagen, die Auswirkungen oder es könnte Auswirkungen haben bei der Handelskammer Schweiz-USA, haben Sie schon Szenarien entworfen, was das für Auswirkungen hat, wenn ein Land wie die USA einfach keine Rechnungen mehr würde zahlen?
Nein. Das ist ja so ein bisschen 17-dimensionales Schach, das man müsste spielen. Es ist klar, es hat für die Schweiz einen grossen Effekt. Amerika ist der zweitwichtigste Exportmarkt, ist der wichtigste Investitionsmarkt. Es sind etwa 220 Milliarden Schweizer Franken durch Schweizer Firmen in Amerika investiert. Das heisst, der Einsatz, den die Schweiz in Amerika hat, ist natürlich sehr, sehr gross. Jetzt, was passiert, wenn Amerika die Schulden nicht mehr, also die Rechnungen nicht mehr zahlt, ein paar Tage oder ein paar Wochen, das weiss niemand, das ist noch nie passiert. Da hat es Sekundär-Tertiär-Quartärwirkungen quer über die Börsen, über die Finanzmärkte, wo nicht bestimmt werden können. Ich glaube, da muss jede Firma anschauen und das Wichtige ist, dass man halt in der Fertigung die notwendigen Lager hat, dass man versteht, was wird wirklich durch den Staatshalt oder durch die Privatwirtschaft, wo könnten die Risiken liegen und dass man halt sowohl für die ganze Logistikkette und auch für die Finanzwirtschaft, also dass man genug Cash hat vor Ort und. Es ist ein bisschen wie wenn es auf einmal keine Nahrungsmittel mehr gibt, dann muss man halt die Lagerhaltung haben, Kriegshaltung im Keller und auch da muss man dafür sorgen, dass wenn wirklich die Krise kommt, dass man die ersten 2-3 Monate eben kann, sich gut über Wasser halten, bis das wieder vorbei ist.
Ja, man sagt ja in San Francisco, man sollte mindestens für 5 Tage die Heime haben nach einem Erdbeben, weil so lange können es jemanden gut bis Behörden können, aber eben, es dann länger ging als 5 Tage. Schuldenabbau, das scheint ja fast eine Sache von der Unmöglichkeit zu sein. Respektive, es haben gewisse schon bewiesen, der Bill Clinton hat bewiesen, es kann, wenn es der Wirtschaft gut geht und man gewisse politische Entscheid trifft, kann das sehr schnell gehen. Aber wenn die Wirtschaft wackelt, dann wird es extrem schwierig.
Also richtig, wird extrem schwierig. Und auch Bill Clinton hat vor allem die Schulden abbauen, weil der Vater Bush die Steuern erhöht hat und nachher die Wahlen verloren hat. Und dann ist noch eine gute Wirtschaft oben drauf gekommen. Und der Bill Clinton hat natürlich schon immer Glück gehabt in seinem politischen Leben.
Sagen Sie mit etwas nicht, mit etwas nicht.
Ja, das ist kein Neid, das ist einfach Faktum. Er hat nie müssen die Steuern erhöhen, weil sein Vorgänger die Steuern erhöht hat. Ich glaube, der Schuldenabbau ist eh schwieriger. In der OECD gibt es nicht viele Exempel in den letzten 20 Jahren von einem Staat in der OECD, der Schulden abbauen konnte. Die Frage ist mehr, mit dem Wachstum gehen die Schulden schneller rauf als Wirtschaftswachstum, weil wenn die Schulden schneller steigen als die Wirtschaft, dann ist es natürlich schwierig. Das ist in den meisten OECD-Ländern passiert in den letzten 5 und 10 Jahren. Das ist etwas, das man stoppen muss. Aber es weiss auch in der EU niemand, wie man das stoppt. Deutschland, Frankreich, alle Länder, ich meine, nicht zu reden von den südlichen Ländern, haben das Problem. Amerika hat das gleiche Problem. Man kann höchstens sagen, dass so wie die Schweizer Schuldenbremse hat, hat auch Amerika Schuldenbremse mit deren Oberlimite, wo aber einfach jetzt extrem kontrovers umstritten wird. Aber wenigstens hat es da irgendwie so einen Stopp drin, was in vielen anderen OECD-Ländern nicht der Fall ist.
Kommen wir zurück zum Patt im Moment bei den Politikern, wo es um die Verwaltung geht oder die Blockade von der Verwaltung in ihrer Position als Chef von der Handelskammer Schweiz-USA. Haben Sie überhaupt einen Einfluss auf zum Beispiel Republikaner via Geschäftsbeziehungen und so, wo man irgendwie, ich weiß auch nicht, die kann schütteln und sagen, ein bisschen Vernunft vielleicht?
Nein, null. Überhaupt null. Amerika ist das binnenwirtschaftlichste Land der Welt. Die wissen kaum, wo die Schweiz ist. Ist auch nicht sehr wichtig für die. Das Land lebt sehr stark innerhalb der eigenen Grenzen. Die Politiker leben sehr stark innerhalb der eigenen Grenzen. Schönste war, hat mir jemand aus der Regierung ein E-Mail geschickt an der Hockey-Weltmeisterschaft und gesagt, jetzt haben wir endlich Beweis, dass Schweden und Schweiz wirklich zwei Länder sind. Die Schweiz ist irrelevant in Amerika wirtschaftlich. Und darum auch, wenn Sie es Washington anschauen, das hat pro Parlamentarier etwa 300 hochzahlte Lobbyisten, die auf amerikanische Themen umreiten, da hat ein Schweizer Lobbyist überhaupt kein Schweizer Einflüster oder so, überhaupt keine Chance, weil das einfach für die Parlamentarier weder wichtig ist wirtschaftlich, noch ist es, bringt es irgendwann einmal Stimmen. Darum kann man da für die Schweiz her nichts machen, als zuschauen, sich wundern, sich ärgern und halt schauen, wie man damit umgeht.
Und Sie machen alles von dem?
Im Moment mache ich alles von dem, vor allem auch ärgern.
Martin Naville, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und noch eine gute Zeit in den USA.
Besten Dank Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.